Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Fototreff Berlin. Welche Geschichten erzählen wir über die Natur und welche erzählt sie über uns? Bei Fototreff Nummer 43 zum Thema Bilder der Natur, Tiere, Pflanzen und wie wir sie sehen, sprachen Jana Wernicke und Saskia Groneberg über ihre fotografischen Arbeiten, die sich mit der Beziehung des Menschen zur Natur befassen. Fototreff Berlin bedankt sich für die Unterstützung dieser Ausgabe bei den folgenden Partnern. Bei MPB. MPB ist die weltweit größte Plattform, um gebrauchte Foto- und Videoausrüstung sicher zu kaufen, zu verkaufen und in Zahlung zu geben. Bei D-Light Rental Services und bei Buch- und Offset-Druckerei Henemann.
Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich auf den Talk mit euch. Darüber mit euch über Nähe und Distanz, Inszenierung und Natürlichkeit zu sprechen, über Kontrolle und Macht und vieles weitere in dem Verhältnis zur Natur. Und damit übergebe ich jetzt mal das Wort an Jana zuerst und danach dann im Anschluss an dich, Saskia. Viel Spaß.
Ja, super. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, zu dem Thema sprechen zu können und wollte jetzt erstmal einen kleinen Überblick über meine Arbeiten geben. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, die zwar meine Arbeiten zeigt, aber die weniger ein Lebenslauf ist als ein Weg für mich, wie ich zu den Tieren in der Fotografie gefunden habe. Und da fange ich ganz früh an. Genau. Also, ich habe schon immer Tierbücher geliebt. Dieses Lexikon der Tiere zum Beispiel habe ich von meiner Mutter geerbt, die das auch schon als Kind geliebt hat. Und nach und nach habe ich angefangen, Tierbücher zu sammeln von Paul Eiper, der Tierbücher geschrieben hat. Ich habe die Aufnahmen von Hein Gorny geliebt, der auch Tiere fotografiert hat. Und hier ist ein kleiner Auszug, ich habe eine riesige Sammlung. Und ich war schon immer fasziniert von dieser Darstellung in diesen naturkundlichen Büchern zum einen, aber viele der Bücher hatten auch einen ganz persönlichen Blick auf die Tiere. Also Paul Eiper hat häufig seine eigenen Begegnungen zu den Tieren geschildert und das hat mich schon immer, denke ich, geprägt und fasziniert und tut es bis heute noch. Also genau. Und ich wollte früher, also als ich in der Schule war, immer Dokumentarfilmerin werden und dachte auch, dass damit könnte ich vielleicht auch Tierdokus drehen oder in so eine Richtung gehen. Ja, und als ich 18 war, habe ich eine Dokumentation über Bushmeat in Westafrika gesehen und mir dann vorgenommen, okay, wenn ich mit der Schule fertig bin, möchte ich selber in einer Auffangstation für Affen arbeiten. Und bin dann mit 19 nach Kamerun gereist und habe in einer Gorilla- und Schimpansen- und Affen-Auffangstation gearbeitet, war aber natürlich noch keine Fotografin oder hätte mich auch noch nicht als Fotografin gesehen, hatte eine kleine Digicam dabei. Und nachdem ich jeden Morgen die Käfige gesäubert habe, alle Tiere gefüttert habe, hatte ich stundenlang Zeit, um rumzusitzen. Und habe eigentlich jeden Tag verbracht die Tiere fotografiert und beobachtet mit meiner kleinen Digicam. Und das war tatsächlich wie so ein Schlüsselmoment, dass ich dachte, ich glaube, ich möchte Fotografin werden. Genau, dann als ich nach ein paar Monaten zurückgekommen bin, habe ich mich entschieden, Fotografie zu studieren und habe dann auch hier an der Ostkreuzschule in Berlin mein Studium angefangen. In meinem ersten Studienjahr, habe ich so 3 Monate studiert, bin ich nach Indien gereist in den Sommerferien und wenn ich zurückgucke, was ich fotografiert habe, waren das häufig Tiere. Ist auch ganz schön, nochmal so in mein Archiv zu gucken, wie ich dann mit 20 so mein Blick auf die Tiere war, aber es war so irgendwie diese Reise durch Indien war für mich geprägt eigentlich von vielen Tierfotos. Und als ich zurückgekommen bin, gab es so einen Schlüsselmoment für mich, dass ich dann im Unterricht meine Bilder während einer Pause an die Wand gehangen habe Und da hing dieses Bild und ein Mitstudent kam rein, der nicht gesehen hat, wer das aufgehangen hat und hat etwas verächtlich gesagt, wer hat denn hier diese Kuh in dem Blumenfeld fotografiert? Und das war so ein Moment, wo das mir total peinlich war und ich dachte, oh, ich werde nicht ernst genommen, wenn ich Tiere fotografiere. Genau, und dann habe ich die Bilder schnell runtergenommen und jahrelang keine Tiere fotografiert. Das klingt jetzt so dramatisch, aber wenn ich jetzt im Nachhinein das so Revue passieren lasse, glaube ich, war das wirklich so ein bisschen ein Schlüsselmoment, weil ich dachte, ich kann nicht ernst genommen werden, wenn ich mich den Tieren widme. Genau, und dann bin ich aber doch zurück zu den Tieren gekommen und habe angefangen mit meinem Partner, Jonas Feige, der sitzt auch hier, haben wir an einem Projekt gearbeitet über einen deutschen Botaniker, der während der Kolonialzeit nach Kamerun gegangen ist und dort auch eine Familie gegründet hat und der vor allem die Museen, das Naturkundemuseum in Berlin und weitere Museen gefüllt hat, die Archive gefüllt hat. Und das heißt, die nächsten Tiere, die ich fotografiert habe, waren tot in den Archiven vom Naturkundemuseum. Genau, das wollte ich nur einfach nochmal so kurz anreißen. Natürlich dreht es sich auch um Pflanzen in dem Buch. Genau, und dann habe ich Jahre später angefangen, auf verschiedenen Lebenshöfen in Deutschland zu fotografieren und bin rumgereist und wollte Tiere fotografieren, aber vor allem auch die Mensch-Tier-Beziehung, vor allem in einem Rahmen, in dem Menschen auch eng mit diesen Tieren zusammenleben. Und nachdem ich kreuz und quer gereist bin, ist mir Julie begegnet, die nicht einen Lebenshof im klassischen Sinne führt, sondern die damals als 19-Jährige 10 Kühe vom Schlachter gerettet hat. Und was mich direkt wahnsinnig fasziniert hat, war ihre super intensive, wie ist meine Zeit? Okay, war ihre super intensive Beziehung, die sie mit diesen Tieren aufgebaut hat. Und genau, dann habe ich angefangen, Julie und die Kühe zu fotografieren. Und in dem Prozess begegnete ich auch Rosina, die ebenso wie Julie, aber 300 Kilometer entfernt genau dasselbe gemacht hat. Nicht nur Kühe, sondern auch Schweine und Gänse und Ziegen. Und auch für meiner Meinung nach eine wahnsinnig intensive und rührende Beziehung zu diesen Tieren aufgebaut hat. Und diese Arbeit ist 2023 als Buch erschienen. Der einzige Text im Buch ist diese Rückseite vom Cover, die ganzen Tiere im Prinzip als Protagonisten, sowie die beiden, meine beiden Protagonisten, menschlichen Protagonistinnen. Ja, und ich habe über 2 Jahre beide fotografiert und es hat sich dann immer weiterentwickelt, also nicht nur diese Beziehung zu den von den Frauen zu den Tieren zu dokumentieren, sondern auch die Tiere an sich, also so der tierische Körper. Also gerade da es sich hier ja um sogenannte Nutztiere handelt, wird dieser tierische Körper ja auch häufig vermarktet. Und so war es für mich auch spannend, dieses Ausschnitthafte von diesen tierischen Körpern zu fotografieren, was im Prinzip dann gelebt hat. Ja. Kurz nochmal zurück zu dem Bild. Das war für mich auch so ein ganz spannender Schlüsselmoment. Auch am Anfang, als ich noch nicht wusste, wo die Arbeit hingeht, wollte ich Porträts der Kühe machen und habe dieses riesige Laken gekauft und aufgehangen. Und man kann Kühen nicht sagen, dass ich gerne möchte, dass sie vor diesem Laken stehen. Sie fingen an, mit dem Laken zu spielen und das herunterzureißen. Man sieht überall die Spuren. Und dann habe ich es irgendwann aufgehangen und dachte, ja, das ist irgendwie auch so ein Symbol, dass ich das gehen lassen muss, für dieses Projekt irgendwas zu planen, sondern das ist einfach, dass ich alles dem Zufall überlassen muss. Genau. Und meine Herangehensweise war, dass ich die Tiere beobachtet habe und die Frauen. Und ich glaube, darüber reden wir aber später auch nochmal über Inszenierung. Und genau, da gehe ich jetzt erstmal noch nicht drauf ein. Genau. Die nächste Arbeit, die ich kurz zeigen möchte, ist ein Projekt, das ich in Lessinia gemacht habe. Das ist im Norden Italiens. Da wurde ich eingeladen, eine Künstlerresidenz zu machen. Und habe mich dann, nachdem ich einige Zeit dort verbracht habe, entschieden, dass ich die Arbeit Trails machen möchte und quasi wie eine Wildlife-Fotografin den Tieren vor Ort folgen möchte und schauen möchte, welche Spuren hinterlassen die Tiere oder welche Spuren kann ich auf dem Boden lesen und selber wie eine Fährtensucherin im Prinzip den Tieren zu folgen. Und da ist dann diese Arbeit entstanden, dass zum Beispiel eine Spur, die die Ziegen hinterlassen haben, nachdem dort der Weidezaun aufgestellt wurde, wurde gerade versetzt. Und das war dann die abgefressene Spur, die hinterlassen wurde. Genau, und es ging mir so ein bisschen um die Begegnung, die ich mit den Tieren habe und diesen Weg, den sie mich leiten. Und ich fand es dann ganz spannend, so einen spielerischen Ansatz zu haben und für mich zu erkunden, wie Tiere reagieren, wenn ich ihnen folge. Also zum Beispiel der Esel, der irritiert ist und dann umdreht, oder die Ziege, die schnell wegrennt, oder eine Katze, die plötzlich eine andere, also nicht mehr einen geraden Weg einnehmen kann, sondern hochspringen kann und wie dann auch so meine menschlichen Fähigkeiten eingeschränkt werden. Genau. So. Und jetzt ganz am Ende will ich noch kurz eine Arbeit an kurz zeigen, weil ich finde, das ist eine ganz gute Überleitung zu dir auch. Das ist eine Arbeit, an der ich zurzeit fotografiere, wo es nicht um Tiere geht, aber um Mann und Natur. Und zwar fotografiere ich in Deutschland bei Festlichkeiten, wo sich Männer als Bäume oder Büsche verkleiden. Das fotografiere ich seit 2 Jahren, aber wie man sich vorstellen kann, findet das nur ein paar Mal im Jahr statt. Und das ist eine Arbeit über Tradition, aber für mich auch über Nähe zwischen diesen Männern, über auch eine körperliche Nähe, über auch eine Maskulinität, die oft auf dem Dorf noch sehr heteronormativ ausgelebt wird. Ich finde es super spannend, wie die Natur aus der Umgebung eingeholt wird, um diese Figuren zu schaffen. Und dass so ein gemeinsamer Prozess ist, der dann einen Mann oder mehrere in Bäume oder Büsche verwandeln lässt. Genau. Ja, das ist das. Das ist das ein Bild. Dann würde ich das mal an dich weitergeben.
Vielen Dank, Jana. Es ist total schön, hier zu sein, weil ich ja auch immer sehr gerne als Gast bin. Ich habe jetzt 4 Arbeiten mitgebracht, die ich kurz vorstellen werde. Das Thema Pflanzen, Natur, Mensch-Natur, dieses Zwischenverhältnis, diese Zwischenräume, das zieht sich eigentlich durch fast alle meine Arbeiten. Und angefangen hat das eigentlich mit dem Projekt Büropflanze. Der Titel sagt eigentlich auch schon, worum es geht. Also das sind Fotografien, die ich in Büros in ganz Deutschland, in 3 Städten, in München, Stuttgart und Berlin aufgenommen habe, in verschiedensten Arten von Büros, also kleinen Firmen, Banken, Finanzamt, Marzahn-Hellersdorf. Teilweise bin ich da über Freunde hingekommen, teilweise habe ich auch wirklich so Anfragen gestellt, um so eine möglichst große Bandbreite vom Großraumbüro bis zum Büro einer Sekretärin oder so zu finden. Und das sind eben Schwarz-Weiß-Aufnahmen, Close-Ups, die eigentlich dieses Aufeinandertreffen von Büroarchitektur und Pflanze im Fokus haben. Und was daran ja, was ich daran spannend fand oder was ich, glaube ich, auch immer noch als den interessanten Punkt fand, dass das Büro ist eigentlich so ein Ort, in dem die Menschen sehr viel Zeit verbringen. Es ist ein Ort, der auf Funktion ausgerichtet ist. Also der eigentlich der aller, der Ort, der am allermeisten auf Funktion ausgerichtet ist, mit Möbeln in Lichtgrau, mit Aktenordnern, mit es geht darum, dass man gut arbeiten kann. Und es geht nicht um die Persönlichkeit der Menschen. Und die Büropflanze erfüllt da so eine ein bisschen eigenartige Rolle. Es ist so ein Objekt, der den Ort persönlicher zu gestalten. Und gleichzeitig ist es aber ja nicht eine Postkarte, die sich nicht bewegt. Es ist ein Lebewesen und die agieren da irgendwie zum Teil so ein bisschen unbemerkt, zum Teil sind die total beobachtet. Und man findet da eben ziemlich skurrile Momente, wie jetzt hier oder bei dem letzten Foto. Jetzt die Pflanze mit einem Tesafilm am Fenster, so dieses eine Blatt da irgendwie noch befestigt. Dann hat man nummerierte Steckdosen, man hat Jalousien, also es sind sehr genormte Umgebungen. Und die Arbeit geht natürlich einerseits um die Pflanzen und andererseits geht es natürlich auch um die Arbeitswelt an sich und was die mit uns macht. Und die Frage, die ich jetzt auch so ein bisschen offen halte, warum die Pflanzen da sind und welche Rolle sie für uns ausfüllen sozusagen. Und das Ganze habe ich, das war meine Diplomarbeit, ich habe Kommunikationsdesign studiert an der Akademie in Stuttgart und das Projekt war eben einerseits das Fotoprojekt, hier sieht man auch, wie die Bilder ausgestellt aussehen, also das sind so 50x70 cm, wie so Notizen an die Wand, ohne Rahmen, nur in die Wand gepinnt. Ich habe das Ganze so ein bisschen als eine Expedition begriffen, also Expedition in diese Bürowelt, die mir relativ fremd ist und in der aber wiederum diese Pflanzen sind, die eigentlich subtropische Pflanzen sind, die nicht heimisch sind, die ja auch aus verschiedenen Ländern zu uns gebracht wurden. Das Ergebnis war dann ein Artistbook, das an so alte botanische Bildbände erinnert, auch so ähnlich aufgebaut und es gibt den ersten Teil, in dem die Fotografien sind und der zweite Teil der Arbeit ist ein Herbarium, habe ich das genannt, und zwar habe ich auf meinen Expeditionen auch Plastiktütchen dabei gehabt und in jedem Zimmer mit Zimmernummer notiert Blätter mitgenommen und Ableger. Also ich habe die Leute nach Ablegern gefragt und habe die dann zu Hause eingescannt. Also wie im Herbarium werden die Blätter gepresst und ich habe sie quasi im Scanner gepresst. Und diese Fotografie, die dann entsteht, dadurch, dass der Scanner keine Tiefenschärfe hat, ist nur das, was wirklich am Glas aufliegt, komplett scharf. Dann wird das so ein bisschen weich und blurry und das erinnert so ein bisschen an diese botanischen Aquarelle und Zeichnungen. Genau, also es sind sehr deutliche Anspielungen und ich habe dann aber die Beschriftung ist unten immer nur die Zimmernummer und wo ich es gefunden habe, also nicht die botanische Bezeichnung. Und weil die Leute mir da so viel erzählt haben, habe ich dann auch irgendwann angefangen, noch Texte zu sammeln. Also ich habe den Blätter da gelassen und habe dann sehr viele Beschreibungen, also was ihre eigene Beziehung zu diesen Pflanzen ist, gibt sehr überraschende Geschichten und genau, das ist alles in diesem Buchobjekt. Und diese Pflanzen, diese Ableger, die hatte ich dann tatsächlich auch gesammelt und ausgestellt. Das war 2013, glaube ich, in den Deichtorhallen in Hamburg, da war ich bei Gute Aussichten mit dabei. Genau, ein paar gibt es noch, die sind bei meinem Bruder in der Wohnung, immer noch in diesen Gläsern, schon seit über 10 Jahren. Genau. Und es gibt eine, hier sieht man auch, die sind dann so mit den Zimmernummern nummeriert oder beschriftet. Es gibt eine Publikation, die ist 2017 oder 18 bei Edition Taube erschienen, die sich dann eher an der Bürooptik orientiert, also mit auf Office-Papier sozusagen gedruckt und ohne den Herbariumsteil. Gerne. Ja. Das zweite Projekt, was ich heute auch vorstellen will, weil es sehr gut zum Thema passt und für mich auch so ein Schlüssel war, mich sehr viel mit dem Naturbild tatsächlich auseinanderzusetzen, was sich ja sehr verändert über die Jahrhunderte und Jahrzehnte und zwischen den Kulturen, heißt Vesuvenus. Das ist auch, also meine zweite Publikation, die auch bei Edition Taube erschienen ist, vor 3 oder 4 Jahren. Das Projekt ist entstanden 2015, das ist also schon eine ganze Ecke älter. Und das ist, das Buch geht um den Wörlitzer Park. Das ist ein ziemlich interessanter Landschaftsgarten in der Nähe von Dessau. Und das Buch heißt Vesuv Venus, weil dort ein Nachbau von einem Vesuv steht. Der ist so ein bisschen über 200 Jahre alt. Und in dem Buch, das ist wie so eine, das ist wie so ein Bilderroman, so ein bisschen fragmentarischer Bilderroman. Die Fotografien erinnern zum Teil an, an Landschaftsgemälde oder an ja, auch so klassische Naturfotografien. Und es ist so ein bisschen so eine traumhafte Reise durch den Park, auch in Schwarz-Weiß. Dadurch weiß man nicht, in welcher Jahreszeit man sich befindet. Man weiß nicht, in welchem Jahr die Bilder aufgenommen wurden. Also man weiß es natürlich dann schon. Die, es ist alles so ein bisschen verträumt und, verwischt. Und das Interessante daran, oder was man an diesem Park halt merkt, dass ein Garten eben nicht nur irgendwie ein Garten ist, sondern meistens auch ein Ausdruck von einem Weltbild oder von einer Vorstellung von Natur, die sich eben im 18. Jahrhundert sehr stark gewandelt hat. Also man kennt ja die Barockgärten zum Beispiel, wo alles sehr symmetrisch angeordnet ist. Und im 18. Jahrhundert war dadurch, dass die Menschen die Natur schon ziemlich weit kontrollieren konnten, also Flüsse begradigt, viele Tiere ausgerottet, und so kam dann so langsam die Sehnsucht auf, nach der richtigen und ursprünglichen Natur und diese nachzubauen in wiederum sehr künstlichen Parks, also den englischen Gärten. Und in diesem Park hier, ist für mich wie so ein neuralgischer Punkt zwischen Disneyland und Freiluftmuseum und vielen, vielen Dingen, die wir heute kennen und die da irgendwie so eine, wie so eine Wurzel haben. Hier sieht man auch, also die Fotografien sehen ja aus wie, wie Landschaftsgemälde, und so ist eben auch dieser ganze Park gebaut mit weißen Kühen, die nützlich sind, aber eben keine normalen Kühe, und diese aufgestellten Hinkelsteine, und gleichzeitig sieht man aber, dass, dass es sehr viel Arbeit ist, diesen Park aufrechtzuerhalten. Im Buch geht's, kreist man so um diesen Vesuv, der taucht da immer wieder im Hintergrund auf, und so sieht er dann aus. Und es ging darum, dass wirklich dieser Fürst, der diesen Park gebaut hat, seinen Menschen, den Leuten zeigen wollte, wie ein Vulkan aussieht, weil er nach Italien, nach Neapel gereist ist. Und das war so die Zeit, in der man angefangen hat, die Natur besser zu verstehen und zu erforschen. Und genau, dann kam halt dieses sehr skurrile Gebilde heraus. Weil das sehr flaches Land ist, musste man eben Steine nehmen und die zusammenmörteln. Und also ich fand das Objekt sehr skurril. Ich habe mich über diesen Park informiert, und als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, das geht gar nicht, kann ich nichts mit anfangen. Und dann war ich so fasziniert, dass ich über ein Jahr hinweg immer wieder dahin gefahren bin. Und so sind auch diese Bilder ja, über einen langen Zeitraum hinweg entstanden. Und als Kontrapunkt zum Vesuv gibt es die Venus. Und da, das ist mir lange nicht aufgefallen, ich bin um diese zwei Orte im Park immer gekreist. Vulkan und Venus sind in der antiken Mythologie ein Ehepaar gewesen. Also die Schöne und das Biest, die wilde Natur und die Kultiviertheit und die Kultur und die Schönheit. Also so ein ganz plumper Schwarz-Weiß-Kontrast. Und in dem Buch geht es um diese beiden Gegenpole, die sich dann aber eigentlich durch meine Bilder wieder so ein bisschen auflösen. Genau, und das sind so, also ich arbeite da ganz viel mit auch Diptychen und Schuss und Gegenschuss und Wiederholungen. Tiere spielen auch eine Rolle, die sind ja im Park eigentlich ein Dekorationsobjekt, und da habe ich mich dann auch immer gefragt, die leben ja, also die rennen dann vor den Touristen weg, die sie fotografieren. Und das Ganze ist ein bisschen wie so eine Parabel. Es gibt diesen Mann, der am Anfang durch dieses Tor durchläuft, und am Ende ist er aber wieder ein Stück davor. Also es wiederholt sich sozusagen immer wieder. Das sind Ausstellungsansichten aus München in der Stiftung Federkiel. Zur Buchpräsentation war das, glaube ich. Nur so für einen Eindruck. Genau, und jetzt komme ich zur Arbeit zu, die auch auf der Postkarte zu sehen ist. Das sind Fotografien von Pflanzenskulpturen, die ich seit ungefähr über 10 Jahren auf der ganzen Welt fotografiere. Und ich musste ein bisschen lachen vorher bei Jana mit dem Pferd, weil ich kann mich erinnern, ich bin nach Leipzig gekommen und ich hatte damit schon angefangen. Und in der HGB habe ich so ein paar Bilder gezeigt und dachte, oh. Und ein paar Jahre später hatte ich aber also ein paar wirklich sehr bekannte Künstler kennengelernt, die mir dann an meine Arbeiten gesehen haben, immer so, was ist das da hinten, was ist das? Und die waren dann super interessiert, und also auch dieses Bauchgefühl, was man hat, wenn man an was arbeitet, und dann kommen Leute und sagen, boah. Das ist ja auch was, womit ich spiele, also die sind kitschig, die sind irgendwie seltsam, die sind witzig und man hat so ein, erstmal so eine Freude, aber auch, finde ich, so ein ganz starkes Unbehagen dabei. Also warum machen Menschen, bauen die Tierskulpturen aus Pflanzen? Also es, die bellen und beißen nicht, aber man muss ja trotzdem sich sehr gut drum kümmern, dass sie überhaupt in Form bleiben und ihre Form behalten. Und was ich, also ähnlich wie bei der Büropflanze, das hätte ich alles in einer Stadt fotografieren können, wollte ich aber so ein bisschen universeller gestalten. Die sind auf der ganzen Welt fotografiert und hinter jedem Bild steckt tatsächlich eine Geschichte, weil ich diese Orte scouten musste und dahin fahren musste. Also der erste ist auf einer Kita-Dachterrasse in Tokio fotografiert, der Schwan. Dann Elefant aus den USA und genau, Deutschland, England, Wales, Türkei. Genau, es gibt noch also eine letzte Arbeit, die ich ganz kurz einen Eindruck zeige, weil die später auch auftaucht, die heißt Stone Street Turtles. Das sind Fotografien, die ich in Japan gemacht habe, von Schildkröten und Steinen und Bäumen. Und das sind künstliche Landschaften, die ja zum Teil, also in Tempelgärten, in Zoos und Parks aufgenommen sind. Und ich habe mich da selber so ein bisschen gefühlt wie so eine Schildkröte. Die Schildkröte ist, ist ein heiliges Tier und ein bisschen so eine Brücke vom Spirituellen ins Irdische in Japan und aber auch immer in diesen künstlichen Umgebungen gefangen. Und ja, ich fand das irgendwie so ein Sinnbild für sehr viele Dinge. Und die hat natürlich auch was von einem Stein. Also hier gibt es auch einen Vesuv auf der linken Seite, einen Vulkan, der ausbricht. Genau, und diese Bilder, das sind Siebdrucke, die habe ich in einem sehr, sehr feinen Raster auf Büttenpapier gedruckt. Das heißt, von Weitem sehen die aus wie normale Fotografien, umso näher man kommt, umso mehr zerfallen die eigentlich. Weil das sind ja letztlich Kopien von Landschaften sozusagen und Kopien von Erinnerungen.
Genau, es war eigentlich ein ganz schöner Übergang mit der Zooserie davor auch. Und diesen Vogel hast du in Wales aufgenommen, wenn ich es mir jetzt richtig gemerkt habe.
Genau, den Vogel habe ich in Wales aufgenommen. Und also die Fotos, die mache ich seit 2013 ungefähr von diesen Tieren. Ich habe die erst zum ersten Mal 2021 ausgestellt tatsächlich, also als ich dann genügend zusammen hatte. Und ich mache das meistens so, wenn ich irgendwo eh bin. Ich war da in Wales auf ein Fotofestival eingeladen und dann recherchiere ich und reise noch ein paar Tage irgendwo weiter und frage die Leute vor Ort und suche auf Instagram und so. Und dann hat mir eben jemand gesagt, ja, in der Nachbarstadt, da gibt es in einem Park, da gibt es so Sachen. Und dann bin ich da hingefahren. Und es war Winter und sehr neblig und ist tatsächlich einer meiner Lieblingstiere sozusagen aus der Serie.
Richtig ausgewählt. ja, ganz interessant, weil du sagst, man muss auch suchen und recherchieren. Und ich kenne das sehr wenig. Und ich hatte dich, glaube ich, auch gefragt, hast du die nur an einem Ort quasi fotografiert oder in Deutschland oder in Europa oder weltweit? Und meintest du, nee, auf jeden Fall weltweit und dass es das überall gibt und überall verbreitet ist. Und Anna, ich weiß jetzt gar nicht, wo du bist, aus dem Fototreff-Team. Wir haben uns heute Morgen auch darüber unterhalten und sie meinte, das gibt es auch ganz viel in dem Heimatdorf von ihrem Vater in Spanien und haben da noch Bilder gegoogelt und angeguckt. Also total witzig, ob es einem vertraut ist oder nicht. Mir war es das gar nicht. Und wir fanden es einfach interessant, auch wir haben diese Motive ausgewählt von einer kleinen Auswahl, die ihr natürlich geschickt habt. Und euch beide eben auch zusammen einzuladen, weil ihr beide natürlich euch mit dem Thema Natur befasst und dem Verhältnis zur Natur von uns Menschen, aber auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Ne? Und Jana, auf deinem Bild, es ist irgendwie natürlich in erster Linie ein Eingriff, könnte man sagen, irgendwie, also sehr plakativ vielleicht auch formuliert, aber das, was du eigentlich darstellst, ist total auf einer sehr emotionalen Ebene und einer sehr persönlichen Ebene sehr respektvoll und liebevoll und ja, so ein harmonisches Miteinander irgendwie. Und Saskia, du mit den, jetzt gerade auch mit der Serie Zoo und den Formschnitten, sehr stark natürlich so sich die Natur irgendwie so zurechtzulegen und in die eigene Umwelt irgendwie auch anzupassen. Und genau, vielleicht Jana, kannst du uns noch so ein bisschen was über das Bild, gerade das Bild erzählen, vielleicht gibt es eine Geschichte dazu, vielleicht auch nicht. Und das vielleicht so ein bisschen dein Werk auch einordnen.
Ja, gerne. Ja, das Bild zeigt Rosina und Alva. Und
ist eigentlich im Spiel entstanden. Also Rosina geht häufig mit den Schweinen spazieren. Der Wald ist ja eigentlich die natürliche Umgebung von Schweinen, aber Hausschweine sieht man natürlich selten in so einer Umgebung. Und ja, sie hat einfach in die Ohren gefasst und also es ist ein zufällig entstandenes Bild, aber was ich jetzt im Nachhinein, als ich das dann auch ausgewählt habe, super faszinierend fand, sind einfach diese Größenverhältnisse. Also Alva ist da noch nicht mal ausgewachsen, das ist aber trotzdem schon ein riesiges Tier und diese Ohren sind auch so überdimensional groß und das ist wieder, das spannt für mich so ein bisschen wieder diesen Bogen zu den Tierkörpern, die häufig zerstückelt werden. Viele Leute, die vielleicht Hunde haben, kennen im Tierladen die Schweineohren, die getrocknet sind, die man dann den Hunden füttert. Und ich finde das immer wahnsinnig, mich erschüttert das teilweise, diesen Haufen an getrockneten Ohren zu sehen. Und für mich ist irgendwie dieses Schweineohr auch so ein bisschen so ein Symbol für so eine Zerstückelung von den Tierkörpern, die wir vor allem gerade bei Schweinen und Rindern machen. Genau. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Hast du die Menschen getroffen, die diese Büsche beschnitten haben? Also die tatsächlichen KünstlerInnen insofern?
Also einmal in Japan, da habe ich über Instagram und sehr, sehr viel, sehr komisch recherchieren, einen Ort gefunden, mitten an der Landstraße, wo ein japanischer Bauer, der schon über 80 ist, hinter dem Maisverkaufsstand 2000 so Tiere hat. Also da gibt es auch einen, vielleicht taucht er später auch so einen Bär. Und da bin ich hingefahren mit meiner Airbnb-Gastgeberin, die hat übersetzt. Und dann kam der extra für mich. Und das war so ein alter Mann, der das als Hobby gemacht hat und total manisch war. Genau, und das, der hat mir dann auch gezeigt, wie er die schneidet, also richtig so mit der Kettensäge rübergeht und so. Aber ansonsten habe ich die Leute eigentlich nicht getroffen. Ja. Nee, genau. Ja.
Und meistens sieht man sie auch nicht mit den Personen, die sie dann zurechtschneiden und so wahrscheinlich, ne? Wenn man dann vor Ort ist, also weiß ich nicht, aber die existieren ja natürlich, aber irgendwie nicht, doch nicht so präsent dann irgendwie auch, ja. Ja. Okay, genau, als nächstes würde ich nochmal bei den zwei Serien bleiben, Companions und Zoo, und euch fragen, wie ihr genau zu diesen Arbeiten oder zu dieser Serie gekommen seid, was für eine persönliche Erfahrung ihr gemacht habt, dass ihr das umsetzen wolltet oder dass ihr euch genau für also diese Arbeit entschieden habt und auch sie eben so in dem Ansatz zu machen. Und vielleicht bei dir hatte ich vorhin auch verstanden, dass du eigentlich genauso, oder vielleicht der Sprung, den du hier gemacht hast, aber die toten Tiere fotografiert hast im Naturkundemuseum. Und dann hast du angefangen mit der Serie. Mhm. Und war das dann quasi darüber, dass du die Protagonistin kennengelernt hast? Hat sie dir den Impuls gegeben? Oder genau, vielleicht erzählst du kurz, wie du dazu gekommen bist.
Ja. Ich hatte irgendwie innerlich schon lange so ein Bedürfnis nach genau so einer Arbeit, also nach einer Arbeit, die sich mit Tieren befasst. Ich wollte selber Zeit mit Tieren verbringen und hatte Interesse daran, mich da weiter mit auseinanderzusetzen. Und das war wirklich so ein langsamer Prozess, also wirklich von den Lebenshöfen, wo ich angefangen habe zu fotografieren, ohne ein Projekt schon im Kopf zu haben. Und dann ist das im Prinzip zufällig entstanden. Und es hat sich dann immer mehr rauskristallisiert. Ich hatte dann so ein paar Bilder auch gezeigt und dann hat mein Verlag mich, mein späterer Verlag dann kontaktiert und gesagt, dass wir vielleicht ein Buch machen könnten. Da war ich aber noch sehr am Anfang eigentlich von der Arbeit und habe dann extra auch nochmal mit diesem Endziel im Prinzip im Hintergrund oder im Hinterkopf dann weitergearbeitet. Aber es ist eigentlich es war ein ganz organischer Prozess. Und ich glaube, es hat so ein bisschen Zeit einfach für mich gebraucht, dass ich mich getraut habe, einfach voll da reinzugehen, also voll in dieses Bedürfnis, Tiere so zu fotografieren und da auch so einem eigenen Bedürfnis nachzugehen, also so selber diese Nähe zu haben und selber mich so ein bisschen in diesen beiden Frauen auch selber wiederzufinden. Ja.
Ja, eigentlich ganz schön, dass du dann vom toten Tier zum lebendigen, das eigentlich häufig eher tot auf unserem Teller landet, gekommen bist.
Ja, ja. Also es geht auch in dem Buch nicht nur um tote Tiere. Es geht, es ist weitaus komplexer. Es ist jetzt eigentlich eine Familiengeschichte, aber die toten Tiere spielen auch eine Rolle. Und ich glaube, dieser Prozess, dann auch im Naturkundemuseum in die Archive zu gehen und diese Schubladen zu öffnen, wo einfach dann, ja, 100-mal derselbe Vogel im Prinzip liegt. Und das hat schon was mit mir gemacht. Und das war auch einer meiner Ansätze für die Arbeit, dass ich die Tiere nicht als Kuh oder als Schwein fotografieren wollte, sondern halt als Individuen und nicht immer jedes Tier als Repräsentanten ihrer eigenen Spezies, sondern als die Charaktere, die sie sind zum einen und die sie aber auch für die beiden Frauen sind.
Ja, ich habe auch einmal die Fische in den Reagenzgläsern dort fotografiert und man findet da sehr viel im Naturkundemuseum. Ja. Aber genau.
Es sind auch, ich weiß nicht, ob du da reingegangen bist, aber es gibt ja Räume um Räume um Räume, die voll sind mit Präparaten. Also es ist Wahnsinn, die auch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können, weil sie mit Formaldehyd oder Arsen oder so versehen sind. Ja.
Danke. Und bei dir, Saskia, mit Zoo, wie bist du dazu gekommen? Hattest du irgendwie eine persönliche Erfahrung, Erlebnis oder das erste Tier, was du entdeckt hast? Oder bist du sehr gezielt an die Arbeit rangegangen?
Nee, also das ist eigentlich tatsächlich eine Arbeit, die so am wenigsten gezielt entstanden, oder erstmal am wenigsten gezielt entstanden ist, weil die jetzt so viele Jahre mit mir mitgelaufen ist. Also ich habe 2011, glaube ich, waren wir mit der Akademie in Bangalore in Indien. Und dort habe ich im Botanischen Garten so einen rosa Elefanten gesehen. Und die hatten ein paar so Tiere. Und ich habe die damals dann einfach fotografiert. Und irgendwie haben die mich nicht so richtig verlassen. Und dann dachte ich, ja, das ist eigentlich ein gutes Thema oder so. Also nach der Büropflanze, mit der Büropflanze. Und dann bin ich ja tatsächlich auch 2013 in die USA geflogen und das war, eine Freundin von mir war in New York und eine andere in Montreal und die hat mir, da war gerade so eine Gartenshow mit genau dieser Art von Tieren, wahnsinnig kitschig. Und ich hatte irgendwie 1000 Euro auf dem Konto und bin dann da losgeflogen und rumgereist und habe tatsächlich auch in Ohio noch so einen Ort gefunden, wo jemand ein Bild nachgebaut hat, auch mit Hunden und so aus Topiary, also aus Formschnitt. Und dann hat es schon angefangen, dass ich das so als Reiseziel da wirklich auch, ich glaube, die Arbeit, für die ich am meisten Geld ausgegeben habe, für so einfach, um an so Orte zu kommen. Aber die lag dann ja auch einfach sehr lange mit mir. Also es ist halt dieser Moment, immer noch mal irgendwo zu gucken. Also auch als ich dann das Stipendium in Japan hatte für die Villa Kamogawa, habe ich dann auch gedacht, in Japan muss es ja so. Also da wurde es fast am zielgerichtesten, einfach diese alten Bilder nochmal zu nehmen und zu sagen, so jetzt in Japan reise ich auch noch rum und gucke. Und und jetzt habe ich so viel, jetzt muss ich das auch mal ausstellen. Das war dann irgendwann der Punkt erreicht. Genau, aber was ich jetzt gerade eigentlich tatsächlich denke, dass diese Geschichten zum Teil, die dahinter noch sind und meine Reisegeschichten, dass es vielleicht auch nochmal so ein Element wäre, was ich dann noch irgendwie dazu bringen könnte oder so. Genau.
Kann man so eine Arbeit überhaupt jemals beenden?
Nee, da habe ich mir auch vorgenommen, dass ich die nicht beenden möchte. Also ich habe also auch ans Publikum, wenn jemand irgendeinen Ort weiß, also
Anna.
Potsdam weiß ich, ich habe so ein paar Orte auf der Landkarte markiert und wenn ich weiß, ich bin da in der Nähe, dann fahre ich da vielleicht noch hin. Vielleicht sage ich auch in 5 Jahren, das ist genug. Ja, also es ist wie so eine parallel laufende Arbeit.
Anna nennt ihr bestimmt ganz gerne nochmal den Ort in Spanien. Aber würdest du sagen, die unterscheiden sich von Land zu Land oder Stadt zu Stadt oder Kultur? Also, oder ist es schon sehr ähnlich, wie die geformt sind und wie sie präsentiert werden und in die Stadt oder die Landschaft eingepflanzt sind?
Also es gibt, glaube ich, schon so Länder, die ein größeres Faible dafür haben, also sowieso England und dann die englischen ehemaligen Kolonien. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade, wo ich den Schwan sehe, ich war vor 2 Jahren in Neapel und dann bin ich noch nach, gerade den Stadtnamen vergessen, wo die ganzen Zitronen sind. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war genau so ein Schwan vor einem Restaurant gestanden. Den kann ich aber nicht verwenden, weil der Hintergrund irgendwie viel zu unruhig ist. Aber irgendwie stoße ich manchmal tatsächlich auch zufällig auf solche Tiere, wenn ich auf Reisen bin. Deswegen, also ob es da so Riesenunterschiede gibt, weiß ich nicht. Und ich glaube, es ist auch eigentlich was in meinen Arbeiten, was ich immer spannend finde, auch diese Fotografien aus Japan, dass uns eigentlich weltweit da viel mehr verbindet, als uns so trennt. Genau. Ich finde immer spannend, solche Muster zu finden und solche Verhaltensweisen oder solche, diese Widersprüche zu finden, überall. Also man findet die in jedem Land sozusagen.
Okay. Und ich habe noch eine Frage.
Ja.
Wieso machen Menschen das? Hast du das rausgefunden? Oder was ist der Antrieb dahinter?
Hat das jemand eine Antwort darauf?
Also tatsächlich ist es, ich glaube, ich will die Frage gar nicht unbedingt beantworten, vielleicht auch. Also ich denke, wir haben so einen gewissen Kontrollzwang als Menschheit, weil die Natur ist ja eigentlich, also jetzt so momentan ändert sich das wieder, aber ich glaube, für eine lange Zeit ist ja diese Harmonie von Mensch und Natur oder die Natur an sich als was Positives gesehen, so würde ich sagen, seit so 250 Jahren oder so, gibt es so eine Sehnsucht nach der unberührten Natur, und das spiegelt sich dann eben auch in diesen englischen Landschaftsgärten, die aber auch natürlich massiv kontrolliert sind. Aber sobald jetzt der Wolf wieder zurückkommt, kriegen die Leute dann doch wieder Angst vor der Natur. Also, und dann gibt es halt diese Momente, da ist dieser Ausdruck der Kontrolle halt so ganz stark, und gleichzeitig ist ja auch so eine Verniedlichung von der Pflanze. Kontrolle irgendwie, ja. Gar nicht nur im Negativen, auch im Positiven Sinne vielleicht. Weiß ich nicht, es war auch bei Haustieren so Gedanke, den ich oft habe. Also wenn man sich jetzt eine Katze hält oder einen Hamster oder Haustiere, ist ja eigentlich auch, man lässt die ja nicht frei leben. Also vielleicht so eine Frage an dich.
Das wäre jetzt eher nochmal eine tierethische
Diskussion. Genau, ist es jetzt Tierliebe ausmacht, oder ist es eigentlich der Mensch, der sich ein Tier hält zum eigenen Vergnügen?
Absolut, das ist, denke ich, immer ein Geben und Nehmen. Das finde ich aber auch besonders spannend, inwieweit, also gerade die Lebenshöfe, das ist natürlich eine wahnsinnige Verantwortung, die Menschen übernehmen, aber sie ziehen natürlich wahnsinnig viel daraus, ne, aus diesen Beziehungen, die sie aufbauen. Und deswegen finde ich zum Beispiel super spannend auch Initiativen, wo Menschen Tiere retten, ohne im Prinzip was da rauszuziehen, ohne im Prinzip dann eine Beziehung aufzubauen. Ob das jetzt solche, ich habe mich viel befasst jetzt in letzter Zeit mit Rehkitzrettung oder Wildtierrettung, wo man dann ein Tier wieder freilässt. Also sicherlich ziehen Menschen da nochmal dann einen anderen Nutzen raus, aber so diese Mensch-Tier-Haustier-Beziehung ist ja schon eigentlich eine egoistische Beziehung, wenn man es so sagt, vor allem wenn Tiere natürlich dafür gezüchtet wurden.
Ja.
Willst du?
Geht doch, ne? Das ist auch so ein bisschen eine Hilflosigkeit, die da steckt. Also die Welt, die sich verändert, so schnell in gerade Kanten und rechtwinklige Gebäude und sowas verändert. Und dieser verzweifelte Versuch, nach uns Tierreich in Verbindung miteinander ins Jetzt zu bringen. Also diese grauen Städte, Panoramen.
Ja, vielleicht da genau so ein bisschen was Lebendiges mit reinzuholen, was das irgendwie ja ist, aber dann in diesen sterilen Büros oder in dieser städtischen Umgebung ja irgendwie auch nicht. Und ja. Was möchte man daraus ziehen, genau, ja.
Ja, ich befasse mich in meiner Arbeit auch viel mit dieser Idee von Einsamkeit der Spezies, also dass wir Menschen uns immer weiter von der Natur entfernt haben, während wir früher mit Tieren oder ja, mehr mit der Natur gelebt haben. Und es ist natürlich, ob Haustiere oder wie mit den Büschen, so eine Art, die Natur wieder an uns ranzuholen und uns vielleicht wieder näher zu fühlen, zu einem gesamten Ganzen, weil wir so sehr unser eigenes Ding machen im Prinzip und so sehr auch als Spezies unter uns bleiben. Und es ist dann so eine kleine Wildheit, die man sich dann so entweder ins Haus holt oder in den Garten.
Ja. Na, oder dann im digitalen Netz, was Elena später vielleicht auch nochmal mehr zu erzählen, also definitiv mehr zu erzählen wird mit Cat-Content und der Verniedlichung von Katzen und genau, also da vielleicht auch eine gewisse Nähe zu suchen, aber im komplett digitalen Raum auch, ne? Also ja, ganz interessant. Es ist steriler, ja, das stimmt. Einfacher auf jeden Fall, ja. Und die Frage quält, also, aber es sind trotzdem echte Haustiere, die dann fotografiert werden teilweise und gezeigt werden im Netz. Ne? Ja. Marlene.
Hi.
Also in meinem Fall, ich glaube, das hatte ich bei denen. Ich habe auch farbige Arbeiten. So ist nicht. Ich habe jetzt hier für den Talk jetzt einfach diese vier Arbeiten ausgewählt, weil sie rein fotografisch sind. Also bei den Büropflanzen war es einfach so, dass ich mich auf diese Strukturen konzentrieren wollte. Und in Büros ist ja viel, wie gesagt, in diesem Lichtgrau zum Beispiel. Und die Pflanzen sind grün oder rötlich und dann hängt irgendwo ein neonfarbener Notizzettel oder so und das, oder bunte Stifte. Und das hat einfach so wahnsinnig abgelenkt von dem, was ich eigentlich erzählen möchte. Also das war dann da relativ schnell entschieden, dass ich das schwarz-weiß mache. Bei Vesuvenus, da ist auch wiederum so, dass die Jahreszeiten in so einem Park total dominant sind. Das heißt, da ist im Sommer alles grün und im Winter alles irgendwie rötlich-braun, grau. Und da habe ich mich aber auch sehr viel mit alten Fotografien beschäftigt, also auch mit Fotografien vom Vesuv und so weiter. Und ich wollte eben tatsächlich diese Zeitlichkeit, also es gibt zum Beispiel wie diese sehr kitschige Schwanmotiv in dieser Grotte, was da gerade war. Von ähnlichen Situationen gibt es auch ganz viele Fotos aus den, sagen wir mal, 20er Jahren oder also von früher aus demselben Park und ich wollte eben da so eine Zeitlichkeit verschleiern. Und die Japanarbeit, dadurch, dass es Siebdrucke geworden sind, da habe ich dann in einer Farbe. Aber es ist auch ganz oft dieses, dass dann Dinge, die so ablenken von dem, was ich eigentlich zeigen möchte. Und in anderen Arbeiten, in denen ich farbig arbeite oder auch bei dem Zoo, da geht es gerade um die Farben auch, also die spielen damit eben auch eine Rolle. Genau.
Ja, es ist bei mir ein bisschen ähnlich, gerade bei Companions findet alles auf der Wiese statt. Also es gibt viele Motive, die im Liegen stattfinden und dieses Grün von der Wiese wird sehr dominant und ich wollte, dass man sich wirklich auf diese tierischen und menschlichen Körper konzentrieren kann und die Strukturen, das Fell und das Grün der Natur lenkt in dem Fall extrem für mich ab. Also es wird sehr dominant, vor allem wenn man die Bilder dann in der Menge sieht. Und genau deswegen habe ich mich dann für Schwarz-Weiß entschieden. Ja.
Okay, dann habt ihr beide, mit dem Blick auf die Zeit muss ich so ein bisschen abkürzen, weil wir nachher noch natürlich Fragen aus dem Publikum beantworten wollen. Ihr habt beide ein Lieblingsbild mitgebracht von der jeweils anderen Person. Ich mache das hier mal auf. Hier, glaube ich. Moment. Jana, was hat das damit auf sich?
Ich habe das, also erstmal ist es so, dass wir uns jetzt erst für diesen Talk richtig kennengelernt haben und ich fand es total spannend, mich auch nochmal mit deiner Arbeit auseinanderzusetzen und dieses Bild ist mir irgendwie direkt ins Auge gefallen, weil ich diesen Kontrast super spannend finde. Natürlich das Krokodil im Trocknen, auch noch auf dem Sand und dann diese Pflanze, wo man sich auch fragt, wo zieht die eigentlich noch Wasser her? Und die Frage, die ich dir dazu noch stellen wollte, wäre, glaubst du, dass die Menschen, die diese Skulpturen im Endeffekt formen, dass sie sich dadurch mehr verbunden fühlen zur Natur oder es eigentlich eher eine Abwendung von der Natur ist?
Das ist interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich näher fühlen. Also ich meine, natürlich muss man das, das Bild habe ich in Fethiye in der Türkei aufgenommen, tatsächlich zufällig im Urlaub. gefunden. Da bin ich einmal jetzt mit meinen Eltern im Erwachsenenalter mit in Urlaub gefahren. Und das war an so einer Hafenpromenade, letztlich in so einem Park. Und ich denke schon, das machen Gärtner, weil die, also das ist wirklich aus dem Busch gezogen. Mhm. Es gibt also verschiedenste Techniken, wie man das macht. Entweder überwuchert was nur so ein Metallgestell und da ist ein Metallgestell, aber es ist auch wirklich, glaube ich, ein Baum, der da reingewachsen ist. Ja. Das heißt, da muss sich schon jemand mit der Pflanze auseinandersetzen, die formen, die schneiden. Ich glaube, da kommt auch unten Wasser. Ich war 2 oder 3 Jahre später nochmal da und ich weiß, dass das ein Krokodil war. Noch so ein kleiner, trauriger, auseinandergefallener Busch. Also,
und das Gestell war noch da?
Das Gestell ist noch da und so ein bisschen so Wasserleitungen. Genau. Insofern, also wie gesagt, ich denke, es sind Gärtner, die das machen, mhm. aber die den Auftrag bekommen haben. Mhm. Aber was genau dahinter steht, ist letztlich Ortsdekoration.
Ja, das ist wahrscheinlich auch so. Super unterschiedlich, wie sie selber diese Tiere oder diese Büsche dann wahrnehmen.
Ja, also es gibt auch Gärten, es gab so einen Elefant in Rhode Island, USA, und da hat eine Frau einen Garten anlegen lassen, schon in den 20er Jahren oder so. Der ist voll mit solchen Tieren und der ist wirklich in Liebe zu mhm. auch diesen Tieren und diesen Pflanzen und so. Es gibt so Orte und da ist es aber wirklich eher so ein Touristen oder ja, so ein Deko-Element irgendwie. Ja.
Genau. Okay, ich klicke einfach mal weiter.
Genau, ja, dieses Bild, ich fand es sehr schwer, ein Lieblingsbild. Ich fand tatsächlich das Postkartenmotiv mit dem Ohr, aber dann dachte ich, da reden wir eh drüber. Das Bild habe ich ausgewählt, weil ich so durch deine Bilder geguckt habe und es ist eins der wenigen Bilder ohne Körper. Also kein Tierkörper, kein Menschenkörper, Spuren. Genau, und da wollte ich dich tatsächlich fragen, warum hast du das ausgewählt? Und was sehen wir hier?
Ja, also Körper sind nicht drauf, aber die Spuren von Kühen. Genau, das ist auch während dieser Künstlerresidenz in Norditalien entstanden und ich bin mehrere Tage dann, während die Kühe vom Tal oben in die Berge geleitet werden, mitgelaufen. Und dort haben die Kühe dann eine Weile verweilt und sind aber dann schon weitergezogen und die Spuren waren auch da. Und ich fand das super faszinierend, wie diese Spuren parallel verlaufen, weil ich weil ich nicht gesehen habe, wie die Kühe in dem Moment da lang gelaufen sind, habe ich gefragt, ob sie alle parallel gelaufen sind oder ob sie ein Ziel hatten, haben sie Futter bekommen irgendwie am Ende der Wiese. Aber irgendwie hat mir das viele Fragen aufgemacht und das fand ich super faszinierend.
Ich fand es tatsächlich auch schön, weil es gibt so ein paar Bilder, wo du so eben diese Close-ups hast auf den Körper jetzt, also jetzt weiß ich ein bisschen mehr auch, wo das Fell so eine Rolle spielt und ich fand, mich hat das auch sehr an das Fell erinnert, mhm. wie bei dem ersten Motiv, wo man das Kuhfell sieht und ja. man möchte tatsächlich, also ich habe so einen Reflex, dass ich denke, ich würde da gerne drüber streichen.
Ja, man möchte sich reinlegen.
Genau.
Ja. Was sehr Weiches.
Aber diese Spuren sind mir halt auch sofort ins Auge gefallen und
Vielen, vielen Dank. Ich hätte noch sehr viele weitere Fragen, Backup-Fragen. Wir könnten jetzt über eure Publikationen noch sprechen. Es ist jetzt aber auch schon 20 Uhr genau und ich würde noch gerne das Publikum fragen, ob ihr irgendwelche Fragen habt an Saskia und Jana, Anmerkungen, stellt sie sehr gerne. Ja. Ist besser mit dem Mikro, weil wir haben einen Podcast, den wir danach veröffentlichen und deshalb muss Marcel vielleicht seine nachher nochmal wiederholen.
Erstmal vielen Dank für die Präsentation, haben mir gut gefallen. Jetzt könnte man ja bei beiden von Ihnen denken, Sie sind Dokumentaristin über Tiere beziehungsweise über Natur und Pflanzen. Was ist denn Ihre fotografische Herangehensweise und Absicht? Und wie setzen Sie das um? Und wann sind Sie zufrieden damit?
Also meine fotografische Herangehensweise, vor allem bei Companions, aber auch generell, wenn ich Tiere fotografiere, ist wirklich die einer Dokumentaristin, die nicht eingreift, sondern wartet. Also meistens war es für mich so, dass ich zum Beispiel mit den beiden Frauen mich hingesetzt habe und gewartet habe, dass etwas passiert und gehofft habe, dass alles zusammenkommt, da gerade bei Tieren man eigentlich nichts leiten kann. Und für mich ist dann oft dann einfach dieser Millimoment, der dann das Bild ausgemacht hat, also wie hier zum Beispiel, dass dann einfach da alles zusammengekommen ist. Und ich habe keine Parameter, dass ich sage, jetzt ist die Arbeit fertig, aber wenn dann so ein Bild entstanden ist, weiß ich, das ist es jetzt für mich. Genau, aber ich bin jemand, die sehr, sehr viel fotografiert und die Bilder auch ein bisschen ruhen lässt und dann Monate später durchgeht und editiert und Auswahlen macht und dann oft neue Sachen entdeckt, die ich in dem Moment überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ja.
Bei mir ist auch anders und ähnlich. Also ich inszeniere normal nichts, ich bearbeite die Bilder auch nicht groß, also als Ausschnitt oder was man in der Dunkelkammer auch machen könnte. Bei mir ist oft so, ich finde irgendein Thema und dann fange ich da an zu fotografieren und dann beginne ich zu recherchieren und dann fotografiere ich weiter. Also bei Besuch Venus bin ich da über ein Jahr in diesen Park immer wieder hingefahren und dann kristallisiert sich irgendwann so ein bisschen mein Fokus und dann nach ein paar Monaten und nach so einer halben Bildauswahl weiß ich dann ungefähr, wie ich weitermachen will und was das wird. Also ich würde jetzt, die Fotografien sind Dokumente, aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich eine Dokumentarfotografin bin oder so, weil ich dann ja doch wieder, wie bei dem Büropflanzebuch oder so, das alles wieder in so eine Verpackung packe oder eine Auswahl mache, die dann so sehr, sehr gezielt ist. Und dann filter ich wirklich massiv aus oder ich fotografiere auch, also ich habe bestimmt 3-4 Projekte, die ich angefangen habe und die dann teilweise jahrelang irgendwie rumliegen und dann schmeiße ich auch mal die Arbeit von 2 Jahren weg und fange neu an. Also es ist nicht sehr effektiv, aber es ist wie so ein Produzieren und Destillieren und Recherchieren und das alles fließt dann so ineinander und am Ende kommt dann was raus, manchmal schneller, manchmal nach einem halben Jahr, manche Sachen, die Japanarbeit, die ist 5 Jahre gelegen, bis ich dann diese Essenz für mich gefunden habe, also genau, das sind lange Prozesse, aber im Moment immer ganz schnell, also, genau.
Ich habe noch eine Frage. Wenn man über Tier- oder Pflanzenfotografie spricht, dann kommt ja oft sowas wie kitsch oder süßlich oder wie geht ihr mit diesem Kriterium um? Also wenn ihr so eine Bildauswahl habt oder wenn ihr ein Bild macht, sortiert ihr das schon im Kopf aus und denkt, oh, das ist zu sweet, das ist zu cute, da bediene ich irgendwie so ein Klischee oder wie umgeht man das? Habt ihr da Strategien, Bildstrategien entwickelt?
Also ich sortiere da gar nicht aus. Ich gehe auch gerne mal in den Kitsch, sogenannten Kitsch rein, weil ich glaube, das definiert auch jeder anders für sich. Für mich möchte ich was auslösen bei den BetrachterInnen und wenn das ein süßes Tierbild ist, ist das für mich in Ordnung. Also weil ich denke, dass ja, also es ist für mich einfach auch Teil einer ein bisschen aktivistischeren Auseinandersetzung auch bezüglich Tierrecht und ich glaube, über Empathie kann man auch viel erreichen und wenn es ein süßes Schweinebild ist das für mich okay. Also natürlich sollte es trotzdem gewissen Kriterien genügen, aber also dass es für mich als Bild funktioniert, aber ich finde vielleicht andere Bilder kitschig oder zu süß als jetzt jemand, der das erste Mal meine Bilder sieht. Ja.
Bei mir ist ja eigentlich so, dass ich ja genau damit spiele. Also ich suche ja Sachen, die Menschen wenn man jetzt diesen sowas sieht, das ist ja Kitsch an sich schon und dann dokumentiere ich diesen Kitsch sozusagen und ich glaube, dass also zumindest mein Versuch oder was mir auch oft so gesagt wird, ich bin dann oft zu nah dran oder zu weit weg, so ein bisschen, dass hoffentlich auch so diese Distanz klar wird. Aber es gibt schon auch Bilder, also bei Vesuv Venus auch, gibt es so ein paar Bilder mit den Schwänen vor allem. Da gibt es ein Bild mit Schwänen im Feld und Schwäne in so einer Grotte, wo dann wirklich, also so perfekte Kitschbild, die Schwanenfamilie, Aber die Grotte ist sowas von hässlich eigentlich zusammengeklebt, dass glaube ich, im gesamten Kontext der Arbeit ist dieses Bild dann fast auch wichtig. Also diesen Peak, und dann war ich schon noch, dass ich diesen Moment eingefangen habe mit den Schwänen, die da ihre Köpfchen. Und das wird dann später wieder aufgelöst mit zum Beispiel dem Schwan, der sich durch so einen Eiskanal irgendwie kämpft. Also meine Fotografien arbeiten ja immer mit Serien, und dann kann ein Bild auch mal kitschiger sein, wenn es danach wieder aufgebrochen wird. Also genau dieser Kipppunkt ist ja oft das, worum ich mich drehe, und das ist nicht immer einfach, ich hoffe, es funktioniert.
Danke.
Gibt es noch Fragen? Ansonsten würde ich den Talk vom ersten Teil hier beenden. Vielen, vielen Dank. Das war toll. Danke für die Arbeit. Und dann haben wir jetzt eine Pause bis 8:30. Genau, holt euch gerne unten was an der Bar zu trinken. Macht eine Pause, und dann geht es 8:30 mit Elena Korovin und Cat Content weiter.